SWR 2 Lesenswert Magazin.
Mit Anja Brockert und frischen Büchern für heiße Tage. Hallo! Einen Familienroman stelle ich Ihnen heute vor mit einer starken Heldin. Die Marschallin von Zora del Buono spielt in Italien und im ehemaligen Jugoslawien, eine ungewöhnliche Geschichte aus dem vergangenen Jahrhundert. Außerdem zur Abkühlung die Graphic Novel Grönland-Odyssee, arktische Geschichten über verrückte Trapper im Eis. Und der neue streitbare Roman von Monika Maron über die Sehnsucht nach Helden und mit ein paar Meinungen zu den heißen Debatten unserer Zeit. Die Musik kommt heute von der Berliner Liedermacherin Dota. Sie hat Gedichte von Mascha Kaleko vertont und so heißt auch das Album Kaleko.
Zwischen Vergehen und Wiederbeginnen liegt das Unmögliche und es geschieht. Wie und warum waren nie zu ersinnen. Neu klingt dem Neuen das uralte Lied. Geh nicht zugrunde, den Sinn zu ergründen. Suche du nicht, dann magst du ihn finden.
Ein Mann ist in der Lebenskrise. Er heißt Arthur Lanz, ist Anfang 50 und wäre so gerne ein Held. Eine alte Schriftstellerin findet das interessant. Lässt sich aus Arthurs Geschichte vielleicht eine Erzählung machen? Das ist so grob der Rahmen, in den Monika Maron ihren neuen Roman eingespannt hat. Aber es geht auch noch um ein paar streitbare Thesen. Monika Maron ist Jahrgang 1941 und sie hat in der DDR erlebt, was Denkverbote bedeuten. Heute sieht sie vergleichbare Tendenzen im sogenannten Mainstream-Diskurs der Bundesrepublik. Das hat ihr das Etikett rechts oder zumindest problematisch eingetragen. Was darf wer heute sagen und was nicht? Auf diese Frage scheint auch ihr Roman Arthur Lanz herauszulaufen, der diese Woche erscheint. Aber zunächst einmal geht es in diesem Buch um ein anderes Thema. Das verrät schon das Zitat, mit dem Julia Schröder ihre Kritik beginnt.
Was ist aus dem Wort Held geworden, wenn man einen Pizzaservice Lieferheld nennt?
Ziemlich genau in der Mitte von Monika Marons neuem Roman wird diese Frage gestellt. Und sie ist mehr als ein bloßes Bonmot. Für Marons Ich-Erzählerin Charlotte Winter wird der Heldenbegriff in postheroischen Zeiten zu einem Thema, das sie eine ganze Weile nicht mehr loslässt. Charlotte ist eine alleinlebende Frau Ende 70 mit schriftstellerischer Ambition und hat mit ihrer Erfinderin nicht nur das fortgeschrittene Alter und eine unerschütterliche Freude am Rauchen gemeinsam, sondern auch die DDR-Biografie und womöglich die eine oder andere Meinung über die gegenwärtigen Verhältnisse. Wobei man da bei literarischen Figuren, und dazu zählen nun einmal auch Ich-Erzählerinnen, ja gar nicht vorsichtig genug sein kann. Schließlich handelt es sich bei Charlotte Winter eher um eine Taschenausgabe als um ein Double der Autorin. Alles beginnt damit, dass Charlotte einem leise melancholischen Mann Anfang 50 begegnet. Das ist Arthur Lanz, die Titelfigur des Romans. In ihm materialisiert sich die Heldenfrage gleich auf mehreren Ebenen. Seine Mutter hat ihn Arthur genannt, in Erinnerung an Artus, Lancelot und die Ritter der Tafelrunde. Allerdings hat er wenig Heldenhaftes an sich, wie er zu gut gekleidet für die Gegend, gebeugt auf einer Parkbank sitzt und mit einem Zweig etwas in den Sand zu seinen Füßen kritzelt. Das Vergänglichkeitsmotiv gleich auf der ersten Seite eines Romans lässt der Leserin nichts Gutes schwanen. Tatsächlich erzählt Arthur Charlotte, wie er vor wenigen Monaten seine Frau verlor und vom Herzinfarkt niedergestreckt wurde. Und beides nur, weil er seinem Hund in ein Rapsfeld nachgelaufen war, um ihn vor dem Ersticken zu bewahren. Dies alles hat Arthur Lanz dauerhaft ratlos gemacht. Und dennoch, zum ersten Mal fühlte er sich als Held.
Ich hatte etwas Unmögliches gewagt. Ich hatte sogar mein Leben riskiert. Für einen Hund, weil ich ihn liebte. Ich hatte es geschafft. Ich hatte ihn gerettet. Ich empfand nicht nur ein tiefes Glück, sondern etwas Unbeschreibliches, etwas sehr Großes. Und als ich so fühlte, dass es meinen ganzen Körper mit einem süßen Schmerz durchströmte, wusste ich, dass ich mich nach einem solchen Gefühl immer gesehnt hatte.
Arthur Lanz Problem ist nun, dass solche Heldentaten eben nicht wie in den mittelalterlichen Aventüren an jeder Weggabelung auf den tapferen Ritter warten. Das hat ein paar lustige Pointen im weiteren Verlauf der Handlung zur Folge. In Charlotte Winter löst die Bekanntschaft mit Arthur Lanz und der eigentümlichen Leerstelle in seinem Leben zweierlei aus. Den vampirischen Instinkt hier liege lohnender Erzählstoff bereit und die eifrige Suche nach Antworten auf die Frage, warum unsere Zeit mit Helden so gar nichts mehr anfangen kann, außer vielleicht in Gestalt der Helden des Alltags. Fortan geistert diese Frage durch Charlottes Lektüren und Relektüren von Brechts Maßnahme und Fontanes Stechlin, wird in Gesprächen mit alten Freundinnen und Freunden zum immer neu umkreisten Grübelanlass. Die prekär gewordene Vorstellung vom Helden und vom Heldischen entwickelt sich zum Katalysator einer rabiaten Gegenwartsdiagnose. Die kleidet Maron auch in unverhohlen satirische Kabinettstückchen, etwa wie eine Tischgesellschaft von Besserbürgern im linksliberal-akademischen Biotop einer Wilmersdorfer Siebenzimmerwohnung reagiert, als die Erzählerin Charlotte damit herausrückt, was sie gerade beschäftigt.
Über Helden. Ich denke über Helden nach. Penelope? Ach du lieber Gott. Frau Müller-Hermsdorf, wenn schon, dann Heldinnen. Ulrike Zeisig, bei Helden denke ich sofort an Krieg. Eva, ich sehe gern Filme, in denen normale Familienväter plötzlich zu Helden werden, um ihre Familie zu retten. Das sind allerdings immer amerikanische Familienväter. So ging es eine Weile hin und her, bis Adam versuchte, die Diskussion in ernsthaftere Bahnen zu lenken. Wir sind die Antikriegs-, Anti-Atom-, Antikolonial-, die antifaschistische Generation, die außerdem zu wenig Kinder in die Welt gesetzt hat. Wir sind eine durch und durch pazifizierte Gesellschaft, für die allein der Gedanke, das Leben einer Idee oder dem Vaterland zu opfern, eine Zumutung ist.
Die Heldenfrage taugt regelrecht zum Brandbeschleuniger, wie es einmal heißt. Geradezu lustvoll breitet Maron aus, wie die Erzählerin und ihre älteste Freundin bei tequila-schwangeren Kneipenabenden dem zu Leibe rücken, was ihrer Meinung nach zurzeit katastrophal schiefläuft. Mit den Männern, den Deutschen, den Frauen, dem Islam und überhaupt der ganzen Diskussion. Im Unterschied zu diesen grimmig fröhlich ausgetauschten Stereotypen geht es bei den weiteren Treffen mit Arthur Lanz eher darum, die Perspektive einer alten Frau mit jahrzehntelanger Diktaturerfahrung und die eines Babyboomers im krisenhaften männlichen Klimakterium miteinander abzugleichen. Schließlich passiert dann doch etwas, das Arthur Lanz die Gelegenheit zum Heldentum bietet. Ein befreundeter Kollege äußert sich auf Facebook unbedacht energiewendekritisch. Seine Formulierung vom Grünen Reich wird von Rechten aufgegriffen und unversehens findet sich der Mann in der Nazi-Ecke wieder. Arthur Lanz teilt nicht die Meinung des Freundes, aber in der hässlichen Auseinandersetzung im Kollegenkreis stellt er sich an seine Seite. Beide verlassen ihr Institut mit vorzüglicher Entrüstung und landen wundersamerweise in offenkundig besseren Jobs in der Schweiz. Ein wirklich realistisches Stück Literatur ist Arthur Lanz also nicht, und es ist sicherlich nicht der stärkste Roman von Monika Maron. Vor lauter streitbar vorgetragenen Thesen verliert sie nämlich leider ihre Figuren aus dem Blick. Vor allem der Titelheld oder Antiheld Arthur bleibt blässlich. Und was ist nun mit Charlotte Winter und deren Ansichten über Geschlechterrollen, Klimawandel und Einwanderung? Sind die tatsächlich so rechtslastig, wie schon vor Erscheinen des Buchs gemunkelt wurde? Jedenfalls sind sie weit verbreitet unter den vielen Zeitgenossen, die sich als Diskursverlierer in den heiß laufenden gesellschaftlichen Debatten unserer Tage erfahren. Was sich hier offenbart, ist das Weltbild einer alten Frau, die die Welt nicht mehr versteht. Immerhin erinnert Monika Marons Roman seine Leser an etwas fundamental Aufklärerisches, den Gedanken nämlich, auch eine andere Meinung als die eigene habe das Recht zu existieren.
Julia Schröder über den Roman Arthur Lanz von Monika Maron, S. Fischer Verlag, unser SWR2-Buch der Woche. Die jüdische Dichterin Mascha Kaleko lebte bis zu ihrer Flucht vor den Nationalsozialisten 1939 in Berlin. Viele ihrer lakonischen und melancholischen Gedichte erzählen vom Alltag in der Großstadt, Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre. Die Nazis verboten ihre Gedichte später. Wir hören jetzt Kalekos Julinacht an der Gedächtniskirche. Ein Streifzug durch das sommerliche Berlin der 20er, gesungen von Dota.
Die Dächer glühen, als lägen sie im Fieber. Es schlägt der vielberühmte Puls der Stadt. Grell sticht Fassadenlicht und und hoch darüber erscheint der Vollmond, schlecht rasiert und matt. Ein Kinoliebling lächelt auf Reklame für Chlorodont und sieht hygienisch aus. Ein paar sehr heftig retuschierte Damen blühen bunt am Hauptportal vom Lichtspielhaus. Hell glitzern Fenster auf dem Town ziehen. Man kann sich herrlich ziellos treiben lassen. Da protzen Cafés mit dem bisschen Grün und geben sich nebst Efeu als Terrassen. Zuweilen weht ein kleiner Schlager hin und gehorsam wippt es unter allen Bänken. Das welke Kinn und muss an längst vergangene Liebe denken. Wie seltsam, dass jetzt fern noch Dörfer sind, in denen längst die letzte Uhr geschlagen, wenn noch zu lauten, nutzlos langen Tagen und selbst die schönste Sommernacht gerinnt.
Jetzt gibt's etwas zur Abkühlung, und zwar einen Ausflug ins Eis der Arktis. Die Graphic Novel Grönland-Odyssee erzählt von Trappern, von Jägern und Fallenstellern, die dort in Grönland in ihren Hütten hausen und über die Jahre etwas wunderlich geworden sind. Ich musste jedenfalls ein paar Mal ziemlich lachen über diese Figuren. Der Band beruht auf Erzählungen des dänischen Schriftstellers Jørn Riel. Der französische Comiczeichner Hervé Tancarel hat sie schwarz-weiß ins Bild gesetzt. Mein SWR2-Kollege Lukas Meyer-Blankenburg hat sich die Graphic Novel angeschaut. Hallo Lukas.
Hallo Anja.
Ja, es wird einem schon ziemlich kühl, wenn man sich diese Geschichten anschaut. Die spielen nämlich alle im Eis, im arktischen Winter viele auch. Jetzt könnte man natürlich denken, Trapper-Geschichten, die erzählen von Abenteuern, von Eisbärjagd, von Robbenjagd und lauter solchen Sachen. Aber so ist es nicht.
Natürlich erfahren wir auch etwas über die Jäger und die Trapper und wie sie Füchse und Eisbären jagen und sie erschießen. Aber wie du sagst, es ist eigentlich nicht der Kern dieser Geschichten, denn über dem Ganzen und unter dem Ganzen wabert die Sehnsucht nach denjenigen, die nämlich nie physisch wirklich da sind im Eis, die Frauen. Und am treffendsten macht das die Geschichte von der eisigen Jungfrau Emma deutlich, wo eben Mats Madsen, ein Trapper, von einer Reise zurückkehrt und seinem Kollegen von Emma erzählt, eine Frau, die er sich da spontan am Feuer des Kamins einfach ausdenkt, aber sein Kollege William wird dann regelrecht liebeskrank nach dieser Emma, träumt sich dann in eine Beziehung zu dieser Emma ein, fantasiert von ihr und wünscht sich an ihre Seite. Das geht dann so weit, dass er irgendwann ganz betröppelt zu Mats Madsen zurückkehrt und ihn fragt, ganz verlegen, ob er denn immer noch das Anrecht auf Emma hat und ob er ihm das nicht irgendwie abkaufen kann.
Auf diese Fantasie?
Auf diese Fantasie, genau. Von der Fantasie weiß William natürlich nichts. Der denkt, Emma ist eine reale Person, aber Mats Madsen ist ganz begeistert, dass er mit einem Hirngespinst anscheinend gut verdienen kann und luchst dann seinem Kollegen eine neue Doppelbüchse und Patronen ab.
Das heißt, es sind ja im Grunde so zwischenmenschliche Geschichten, die da erzählt werden, Liebesgeschichten, Liebessehnsuchtsgeschichten. Man kommt ganz gut in die Atmosphäre hinein. Diese Trapper leben echt in der Einsamkeit, über Monate zum Teil ohne Ansprache. Da kann man schon etwas wunderlich werden. Einer lebt mit einem Hahn zusammen und textet den von morgens bis abends zu. Und dann steht er auch noch mal kurz vor dem Polarkoller und macht sich dann bei Wind und Wetter auf zu einem Besuch bei einem Trapperkollegen. Aber dieses Treffen wird nicht sehr erbaulich.
Ja, zunächst mal nicht so erbaulich für ihn. Der macht sich auf zu Ludwig und der gilt als ziemlich schweigsamer Typ. Also 8 Tage Quatsch dieser Herbert, der um seinen Hahn trauert, Ludwig eine Frikadelle ans Ohr, ohne dass der irgendein Wort sagt. Und dann ist Herbert so frustriert, dass er gehen will. Und Ludwig steht auf, sagt Wiedersehen. Und dieses Wiedersehen ist eigentlich nur die Einleitung zu einem endlosen Monolog, der so entsetzlich und unerträglich für Herbert wird, dass er schließlich beschließt, ich muss mit Ludwig irgendwie auf Reisen gehen und den zu einem anderen Jägerkollegen bringen, damit ich meine Ruhe habe. Also Ludwig redet und redet, sie ziehen beide los. Und als dann diese Hütte des anderen am Horizont erscheint, verstummen beide, schauen sich wortlos an, drehen ihre Schlitten um und jeder fährt einfach wieder in seine Hütte zurück. Also es sind schon ganz herrliche Geschichten, die in den Bildern natürlich auch eine Komik, einen lakonischen Blick auf diese Beziehung haben. Das macht richtig Spaß. Und es zeigt auch diese Derbheit dieser Kerle, die eigentlich gar nicht gewohnt sind, so viel miteinander zu reden. Da kommt einmal ein Leutnant, der möchte anfangen, da militärischen Drill ihnen anzuerziehen und faselt was von der Verteidigung Dänemarks und will einen Beobachtungsposten einsetzen. Den lassen sie erstmal in eine Gletscherspalte plumpsen und so lange runter kühlen, bis er einer von ihnen wird. Erst dann holen sie ihn wieder raus.
Ja, wie ist das Ganze jetzt gezeichnet, diese Grönland-Odyssee? Hat dich die Umsetzung überzeugt?
Es hat mich sehr überzeugt. Es rührt alles an ein berühmtes Beispiel, nämlich Tim und Struppi von dem berühmten Zeichner Hergé. Das heißt, die Figuren sehen sehr ähnlich aus. Er hat den gleichen Stil verwendet, Hervé Trancarel. Das ist noch ein jüngerer französischer Zeichner, der sich da an Tim und Struppi orientiert, aber gleichzeitig eben auch dann immer wieder, und das macht das dann eben bildlich auch so interessant, dann doch so fast hyperrealistische Zeichnungen, manchmal auch wie so etwas ja vertuschte, verschmierte Aquarellzeichnung mit reinmischt, gerade dann, wenn es um Rauschzustände geht oder wenn es um Landschaftszeichnungen geht. Also man sieht auch wirklich, dass Trancarel auch einmal vor Ort war mit eben Jørn Riel, diesem bekannten dänischen Autor, der eine Grönland-Saga geschrieben hat. Ist ein internationaler Bestseller, mehr als 1 Million Bücher hat Jørn Riel insgesamt verkauft. Der hat 16 Jahre selbst in Grönland gelebt. Trancarel war selber von diesen Geschichten so fasziniert, ist einmal mit Jørn Riel da selbst hingefahren und das sieht man auch den Bildern wirklich an.
Er schreibt ja auch am Anfang, dieser dänische Autor Jørn Riel, dass die Trapper in den Zeichnungen in diesem Buch tatsächlich genauso sind, wie er sie damals kennengelernt hat. Also ein größeres Lob kann natürlich ein Comiczeichner eigentlich nicht kriegen.
Das stimmt. Und wenn ich da nochmal reingrätschen darf, diese Typen, die trifft Trancarel in seinen Zeichnungen also auch wirklich. Es kommen in diesen verschiedenen Anekdoten viele verschiedene vor und jeder hat auch wirklich so eine Eigenart, die man ihm gleich ansieht und die irgendwie immer grummelig ist auf eine oder andere Art und Weise, aber eben auch sympathisch.
Ganz kurz, eine Empfehlung von dir offenbar, dieses Buch.
Absolut und vielleicht auch ganz geeignet, um hier in dieser badischen oder schwäbischen Sommerschwüle wieder ein paar Grad runterzukommen.
Vielen Dank, Lukas Meyer-Blankenburg. Wir sprachen über die Graphic Novel Grönland-Odyssee nach Erzählung von Jørn Riel, gezeichnet von Hervé Trancarel, aus dem Französischen übersetzt von Lilian Piptan, erschienen im Avant Verlag.
Mir ist so Cognac froh zumut, schon tanzen Wand und Schränke. Ich sag dem Tischherrn, was ich von ihm denke und schließ daraus, der Schnaps war gut. Wenn andere taumeln, hab ich knapp nen Schwips. Ich kann mich leider niemals ganz betrinken. Und wenn die anderen Hirne sanft versinken, meins bleibt aus Gips. Ich trink mit einem Frack auf du und du und hab selbst dabei noch Salonmanieren. An die Türe gehen. Nun habe ich einen Schlips, ein neues Kleid. Für wen? Für wen? Du bist natürlich wieder mal
ganz kleiner Schwips. Das Gedicht von Mascha Kaleko, gesungen von Dota im SWR 2 Lesenswert Magazin. Eine Welt ohne Gedichte, ohne Romane, ohne philosophische Texte, kurz eine Welt ohne Bücher, keine gute Vorstellung. In dem Science-Fiction-Klassiker Fahrenheit 451 geht es genau darum, um eine Gesellschaft, in der Wissen und Bücher stören, ja sogar verboten sind, weil sie die Menschen zum Denken bringen. Besser, die Menschen geben sich dem einfachen Vergnügen hin, blättern in billigen Magazinen, dröhnen sich mit Soap-Operas zu, rasen in ihren Autos umher oder machen Sport bis zum Umfallen. Das, meint das System, sei besser für den Seelenfrieden. Diese Dystopie des US-Amerikaners Ray Bradbury ist von 1953. Wow. Jetzt wurde das Buch noch einmal neu übersetzt, zum 100. Geburtstag des Autors im August. Im Zentrum der Geschichte steht Guy Montag, ein Feuerwehrmann. Aber die Feuerwehr rückt hier nicht mehr aus, um zu löschen, sondern um Brände zu legen. Und zwar in Häusern, in denen ein paar Widerspenstige immer noch Bücher horten. Isabelle Demey liest ein Stück aus Fahrenheit 451. Guy Montag und seine Truppe beginnen gerade ihren Brandeinsatz im Haus einer Leserin.
Bücher trafen ihn an Schultern, Armen und im nach oben gewandten Gesicht. Ein Buch landete mit flatternden Flügeln fast gehorsam wie eine weiße Taube in seinen Händen. In dem dämmerig unsicheren Licht klappte eine Seite auf wie eine schneeweiße Feder, auf die die Wörter zart gepinselt waren. In all dem Eifer und der Hektik hatte Montag nur einen kurzen Augenblick, um eine Zeile zu lesen, doch sie loderte die folgende Minute in seinem Hirn wie mit glühendem Stahl eingebrannt. Die Zeit ist im nachmittäglichen Sonnenschein eingenickt. Er ließ das Buch fallen. Sofort landete ein anderes in seinen Armen. »Montag, hier oben!« Montag klappte die Hand zu wie einen Mund und drückte das Buch mit wilder Hingabe, mit wahnwitziger Gedankenlosigkeit an die Brust. Die Männer über ihm warfen Schaufeln voller Magazine in die staubige Luft. Sie fielen wie niedergemetzelte Vögel zu Boden. Und die Frau unten stand wie ein kleines Mädchen inmitten all der Leichen. Montag hatte nichts getan. Das hatte alles seine Hand gemacht. Seine Hand war mit einem eigenen Verstand, mit einem Gewissen und einer Neugier in jedem zitternden Finger zum Dieb geworden. Nun schob sie das Buch unter Montags Arm, presste es fest in die verschwitzte Achselhöhle, kam leer und mit der Geste eines Zauberers wieder heraus. »Schauen Sie her, unschuldig, schauen Sie!« Montag betrachtete erschüttert die weiße Hand. Er streckte sie von sich, als sei er weitsichtig, dann zog er sie heran, als sei er blind. »Montag«, er zuckte zusammen, »steh nicht herum, du Idiot!« Die Bücher lagen da wie große Haufen Fische zum Trocknen. Die Männer tanzten, rutschten und stolperten über sie hinweg. Buchtitel funkelten mit ihren goldenen Augen, vielen waren verschwunden. »Kerosin!« Sie pumpten die kalte Flüssigkeit aus den Tanks, versehen mit den Ziffern 451, die sie sich auf den Rücken geschnallt hatten. Sie bedeckten jedes Buch damit und pumpten ganze Zimmer voll. Dann eilten sie nach unten und Montag stolperte ihnen in den Kerosindämpfen hinterher. »Kommen Sie, Frau!« Die Frau kniete zwischen den Büchern, berührte das durchtränkte Leder und die Pappe, las die vergoldeten Titel mit den Fingern und sah Montag anklagend an. »Meine Bücher bekommen Sie niemals«, sagte sie. »Sie kennen das Gesetz«, sagte Beatty. »Wo haben Sie Ihren gesunden Menschenverstand? Diese Bücher widersprechen sich alle. Seit Jahren hausen Sie hier in einem wahrhaftigen Turm zu Babel, verdammt. Reißen Sie sich zusammen. Die Menschen in diesen Büchern haben niemals gelebt. Kommen Sie schon!« Sie schüttelte den Kopf. »Das ganze Haus wird in Flammen aufgehen«, sagte Beatty. Die Männer stolperten unbeholfen zur Haustür. Sie schauten zu Montag zurück, der bei der Frau stand. »Sie wollen sie doch nicht hier lassen«, protestierte er. »Sie will nicht kommen. Dann zwingen Sie sie.« Beatty hob die Hand, in der sich der Zünder verbarg. »Wir müssen zurück auf die Wache. Außerdem drohen diese Fanatiker andauernd mit Selbstmord. Das kennen wir schon.« Montag legte eine Hand an den Ellbogen der Frau. »Kommen Sie mit.« »Nein«, entgegnete sie, »danke.« »Ich zähle bis 10«, sagte Beatty. »Eins, zwei...« »Bitte«, sagte Montag. »Gehen Sie«, sagte die Frau. »3, 4, Los, Montag zog an der Frau. Die erwiderte ruhig, ich möchte hier bleiben. 5, 6. Sie können mit dem Zählen aufhören, sagte sie. Sie öffnete ein wenig die Finger ihrer Hand und auf der Handfläche lag ein einzelner kleiner Gegenstand. Ein gewöhnliches Streichholz.
Dieser Brandeinsatz wird übrigens traumatisch für Guy Montag. Er schließt sich einer Gruppe Widerständler an, die das Wissen und die wichtigsten Bücher der Welt in ihren Köpfen aufbewahren, auswendig gelernt. Fahrenheit 451, packend geschrieben, bedrückend und hellsichtig, ein Klassiker zu Recht, finde ich, neu übersetzt von Peter Thorberg bei Diogenes. Jetzt gibt's einen Sonntagsausflug mit Dota und Mascha Kalekos Gedicht »Kleine Havel-Ansichtskarte«.
Der Mond hängt wie ein Kitschlampion am Märkischen Firmament. Ein Dampfer namens Pavillon kehrt heim vom Wochenend. Ein Chor klingt in die Nacht hinein, da schweigt die Havel stumm. Vor einem Herrengesangsverein kehrt manche Krähe um. Vom Schanktisch schwankt der letzte Gast, verschwimmt der letzte Ton. Im Kaffeegarten Waldesrast plärrt nur das Grammophon. Das Tanzlokal liegt leer und grau, man zählt den Überschuss. Jetzt macht selbst die rotunden Frau schon Schluss. An Boten flüstert hier und dort, die Pärchen ziehen nach Haus. Es artet jeder Wassersport zumeist in Liebe aus. Noch nicken, führen leis im Wald, der Sonntag ist vertan. Langsam grüßt der Stadtasphalt die erste Straßenbahn.
Die Frau, um die es jetzt geht, muss ziemlich eigenwillig gewesen sein. Eine Großbürgerin und Kommunistin, etwas herrisch, mit Hang zum Kontrollieren, aber auch äußerst vital. Sie regierte ihre Familie wie eine Marschallin, und so heißt auch der Roman, über die Lebensgeschichte dieser starken Frau, einer Slowenin, die in die politischen Wirren des Ersten und des Zweiten Weltkriegs gerät. Vorbild für die Figur der Marschallin war die Großmutter der Autorin, und um die Sache noch etwas verwickelter zu machen, tragen beide den gleichen Namen, Zora del Buono. Die Autorin, also Zora die Jüngere, ist Jahrgang 1962, gelernte Architektin, war Kulturjournalistin und hat einige Bücher geschrieben, zuletzt den Roman »Hinter Büschen an eine Hauswand gelehnt«. Jetzt also ihr neuer Roman, eine Familiengeschichte, die allerdings ein bisschen überladen ist. Mehr von Ulrich Rüdenauer.
Zora del Buono ist der Name der Autorin und der Hauptfigur des Romans, die Marschallin. Die eine ist die Enkelin der anderen, und dass sich die Nachgeborene daran gemacht hat, die Geschichte ihrer Großmutter aufzuschreiben, verwundert nicht. Lebensläufe im 20. Jahrhundert sind häufig schon deshalb außergewöhnlich, weil sie sich mit wichtigen geschichtlichen Begebenheiten überschneiden. Bei Zora del Buono, der Heldin von Zora del Buonos Roman also, sind es viele solcher Kreuzungspunkte. Erster und Zweiter Weltkrieg, der Kampf der Partisanen gegen die Faschisten, Großbürgertum und Kommunismus, das faschistische Italien und das sozialistische Jugoslawien unter Tito, die Nachkriegszeit im katholischen Süditalien. Inmitten dieser historischen Konstellation ereignet sich ein Frauenschicksal, das ebenso selbstbestimmt wie von den Zeitläuften geprägt ist. Man kann es kaum exemplarisch nennen, aber geradezu verwegen. Es wäre tatsächlich unverständlich gewesen, wenn die Enkelin Zora del Buono, eine Journalistin und Autorin, diesen Stoff links liegen gelassen hätte. Auch wenn eine Tante ihr die folgende Mahnung mit auf den Weg gab.
Vergiss nicht, du trägst ihren Namen, hatte Tante Mila gewarnt. Man solle Geheimnisse dort belassen, wo sie hingehörten, im Reich des Schweigens. Vor allem dürfe niemand die Wahrheit über das Ereignis erfahren. Zu gefährlich. Der Schauplatz des Geschehens immerhin tiefstes Süditalien.
Zu dem Ereignis kommen wir später. Ihm geht allerdings schon Außergewöhnliches voran. Jede Familie hat ihre Geheimnisse und jede verfügt meist über so viel Konflikt und Neurosenpotenzial, dass Therapeuten die Arbeit niemals ausgehen dürfte. Im Falle der Familie Del Buono gibt es von allem reichlich. Zora, eine junge Slowenin, lernt ihren Mann Pietro Del Buono Ende des Ersten Weltkriegs kennen. Er ist ein aufstrebender italienischer Arzt aus bürgerlichen Kreisen. Pietro macht sich einen Namen als Radiologe. Er schafft mit Hilfe seiner Frau Zora eine eigene Klinik auf Bari, wo die Geschichte der Familie größtenteils spielt. Das Paar verbindet nicht nur ein gewisser Hang zum Luxus, sondern auch eine schwärmerische Nähe zum Kommunismus. Mussolini wird verachtet, die Leitfigur der italienischen Linken, Antonio Gramsci, geliebt. Man ist sogar miteinander bekannt. Verehrt wie ein Heiliger wird Tito, den Pietro einmal als Gast empfängt und sogar als Arzt durchleuchtet. Mit seiner Untersuchung rettet er ihm, so wird angedeutet, wohl das Leben. Zora wird die Marschallin genannt, weil sie ebenso zielstrebig agiert wie Marschall Tito. Sie ist das Zentrum der Familie und des Buches. Zwischen dem landadligen Dasein in der eigenen Villa mit munter herumkommandiertem Dienstpersonal und der linken Gesinnung herrscht bei ihr kein Widerspruch. Der diskrete Charme der Bourgeoisie kommt hier offen zum Vorschein. Zoras Elan und Tatkraft, auch ihre Kontrolle und Eifersucht schweben dabei über allem.
Sie misstraute jedem, also auch ihren Kindern. Ihr Bruder Ljubko ahnte ihre Angst. Ihre Söhne würden älter werden und sie anlügen und sie verlassen. Sie würden Frauen kennenlernen, von denen sie sich manipulieren ließen. Junge Frauen konnten richtige Agitatorinnen sein. Schwiegertöchter, erst recht. Hätte sie Töchter statt Söhne, dachte Ljubko, wäre das schwarze Misstrauensloch nicht winzig, sondern riesig, denn Frauen, davon war Zora überzeugt, logen mehr als Männer, weil ihnen Macht verwehrt wurde und sie sie kompensieren mussten, was sie durch Unehrlichkeit taten.
Bruder Ljubko, die vielleicht interessanteste Gestalt neben Zora, ist nur eine von etlichen Nebenfiguren dieses Romans. Es ist ein riesiges Ensemble, das Del Buono auf 400 Seiten aufbietet. Nicht nur geschichtsträchtiges Personal wie Gramsci oder Tito, sondern eine ganze Batterie von Brüdern und Söhnen, ein schrulliger Schwiegervater und eine nervenschwache Tante, Kollegen von Pietro und politische Weggefährten der beiden Salonbolschewisten schwirren durch die bunte Szenerie. Del Buono gelingt es immer wieder, die Figuren in wenigen Sätzen fein und prägnant zu skizzieren. Das politische Tableau, das sie im Hintergrund der Familiensaga aufspannt, ist eindrucksvoll, weil die Zeit es war. Zuweilen allerdings hat man den Eindruck, dass die Autorin einfach zu viel in ihren Roman hineinpacken will. Fast schon didaktisch und wenig subtil streut sie großzügig historische Fakten über ihren Figuren aus. Dem Erzählfluss ist das nicht immer zuträglich. Manchmal setzt sie bildungsbeflissen allzu naheliegende Verweise. In Dialogen wird auch gerne mal mehr oder minder elegant Wikipedia-Wissen eingewoben.
Diesen dramatischen Stil haben Sie von D'Annunzio gelernt, sagte Pietro und schaute Adelsberger an. D'Annunzio, du weißt schon, der Dichter, der Fiume okkupiert hat.
Ja genau, jetzt wissen wir es wieder. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, Del Buono, 1962 in Zürich geboren und gelernte Architektin, kann durchaus erzählen. Ihr Ton hat oft eine schöne Leichtigkeit und ihr Schreiben kann auch mal raffiniert und mondän sein wie der Lebensstil ihrer Figuren. Aber doch wirkt der Aufbau ein wenig schematisch. So wird wie in einem Roman aus dem 19. Jahrhundert aus verschiedenen Blickwinkeln Anekdote an Historienbild gereiht, Szene an Szene. Chronologisch hüpfend von 1919 bis 1948, bis zu dem Ereignis. Einem Mordfall, der politische Verwerfungen nach sich zieht und in den Zora und Pietro verwickelt sind. Alleine schon deshalb, weil sie den wahren Täter kennen und aus Opportunismus zusehen, wie ein Unschuldiger für das Verbrechen bestraft wird. Das ist der Bruch in dieser flamboyanten Familiengeschichte. Ab diesem Punkt geraten die Dinge ins Wanken. Und hier ändert der Text auch seine Struktur. Das szenenhafte Erzählen wird abgelöst von einem langen, bitteren Schlussmonolog, der im Kopf Zoras abläuft. Er führt uns noch einmal deutlich vor Augen, welchen Dämonen die Marschallin zeitlebens ausgesetzt war und welche Schicksalsschläge sie in ihren letzten Jahren zur einsamen Bewohnerin eines Pflegeheims in der alten Heimat Slowenien machen. Eine faszinierende Geschichte also, ein unglaubliches Leben, eine von einem Fluch heimgesuchte Familie. Hätte Zora del Buono die Doppelbötigkeiten des Erinnerns, die Widersprüchlichkeiten des Geschehens, die Risse in der Familienüberlieferung und die eigene Perspektive im Erzählen stärker eingebaut und mitreflektiert, dann hätte aus dem Buch über ihre Großmutter nicht nur ein erbaulicher Schmöker werden können, sondern sogar ein großartiger Roman.
Ulrich Rüdenauer war das über den Roman Die Marschallin von Zora del Buono bei C.H. Beck erschienen.
Ich tat die Augen auf und sah das Helle. Mein Leid verklang wie ein gehauchtes Wort. Ein Meer von Licht drang flutend in die Zelle. Das trug wie eine Welle mich hinfort. Ergoss sich über jede Stille, durchwachte Sorgen gingen leicht zur Ruhe. Ich tat die Augen auf und sah das Helle, nun schließ ich sie so bald nicht wieder zu. Klang wie ein gehauchtes Wort. Ein Meer von Licht drang flutend in die Zelle. Das trug wie eine Welle mich hinfort.
Auch ich künde von Amerika. Ich bin der dunkle Bruder. Man schickt mich in die Küche, wenn Besuch kommt. Dort lache ich, schlage mir den Bauch voll, werde groß und stark. Und morgen sitze ich mit am Tisch, wenn Besuch kommt. So beginnt ein berühmtes, hoffnungsvolles Gedicht des afroamerikanischen Dichters Langston Hughes. Es steht in der Anthologie Negro, die Anfang der 30er Jahre zusammengetragen wurde und in diesen Tagen auf Deutsch erscheint, mit vielen Texten der afroamerikanischen Künstlerbewegung Harlem Renaissance. Aber nicht nur. Ein aufregender Band, gerade jetzt, wo again and again an Black Lives Matter erinnert werden muss. Bevor wir uns die Texte anschauen, Maike Albart, lassen Sie uns kurz über die Frau sprechen, die diese Sammlung in den 30ern zusammengetragen hat, Nancy Cunard. Wer war das?
Sie war so etwas wie das It-Girl jener Jahre, zuerst in London und dann in Paris, die Tochter einer sehr wohlhabenden Familie, Cunard, das sind diese Schiffseigner, aber sie schien so etwas wie das schwarze Schaf gewesen zu sein und war dann vor allem in der surrealistischen Bewegung unterwegs und hatte dann einen schwarzen Freund, Henry Crowder, und das war ein schwarzer Jazzpianist, und da bemerkte sie, wie tief der Rassismus verankert war, auch in England und in Frankreich. Und sie wollte dann eine Anthologie zusammenstellen. Das war so in den 20er, frühen 30er Jahren. Es hat einige Zeit gedauert. Und schließlich kam dieser Band 1934 heraus, aber ging vollkommen unter, verblüffenderweise. Und sie war dann auch schon vom Alkohol zerrüttet, hat aber für diesen Band selbst auch zwei Texte beigetragen.
Wen hat sie denn damals angesprochen und aufgefordert, an dieser Anthologie mitzumachen? Sie wollte ja im Grunde zeigen, dass eben in der afroamerikanischen Bevölkerung ein ganz hohes künstlerisches und intellektuelles Potenzial ist.
Das war die Zielrichtung und sie hat sich sehr viel vorgenommen. Sie wollte auf der einen Seite die USA spiegeln. Sie selbst hat über Harlem geschrieben, über einen Gottesdienst dort und auch über soziale Probleme, die es gibt. Hat dann jemanden wie Du Bois zum Beispiel, den großen Soziologen, involviert, der so eine Art Grundlagentext schreibt. Der steht in dieser Auswahl von Karl Bruckmeier an erster Stelle, was auch eine kluge Entscheidung ist. Wir haben es nämlich hier zu tun mit einer Auswahl, die nur 300 Seiten umfasst, während das Original 800 Seiten hatte. Und Nancy Cunard bemüht sich eigentlich darum, von überall her Leute einzubinden. Also es gibt auch einen Nigerianer, der über die Musikgeschichte schreibt. Es gibt auch Seitenblicke auf die Karibik. Und es gibt dann aber die großen Protagonisten von Harlem Renaissance, dieser Bewegung der 10er und 20er Jahre in Harlem. Und da lernen wir einige Wortführer kennen. Man kann viele Entdeckungen machen, weil es zum Beispiel jemanden gibt wie Sterling Allen Brown. Das war ein wichtiger Literaturwissenschaftler, der aber eben auch selber Gedichte geschrieben hat. Oder Zora Hurston, die sicherlich vielen ein Begriff sein wird, obwohl sie auch lange vergessen war. Das war so die große Lady von der Harlem Renaissance, die als Anthropologin in ganz Amerika unterwegs war und da auch versucht hat, über afroamerikanische Wirklichkeiten zu schreiben.
Ja, es gibt ein paar Texte von dieser Zora Hurston in dem Band. Die sind allerdings nicht so ganz unproblematisch. Also manchmal hat man das Gefühl, sie fantasiert und manchmal reproduziert sie auch ganz schöne Stereotypen, oder?
Das gilt aber für eine ganze Reihe von Texten und deswegen fehlt es mir auch so interessant, die musikhistorischen Einlassungen sind. Es gibt sehr viel Musikhistorie, für die sich Bruckmeier naturgemäß sehr interessiert. Er kommt ja von der Musik. Es hapert so ein bisschen an Einordnungen. Ich glaube gar nicht, dass das etwas ist, was Hurston bewusst tut, sondern das war damals die Selbstwahrnehmung. Also da geht es zum Beispiel um Schilderungen des Tanzes, das Wesen, nennt sie das auch, dieser afroamerikanischen Musik und der Tänzer. Und da wundert man sich aus heutiger Perspektive schon. Und da stehen einem auch ein bisschen die Haare zu Berge, wenn nämlich suggeriert wird, dass das schwarze Tanzen vitaler sei, weniger geformt durch bürgerliche Korsetts, also entfesselter. Und indirekt wird eigentlich auch suggeriert, es sei sexueller und der Schwarze sei sowieso sexuell aktiver. Das sagt sie in einem Text ganz deutlich. Und so etwas irritiert uns natürlich heute, aber wenn man das kulturgeschichtlich einordnen würde und erklären würde, dass das auch damit zusammenhängt, dass diese Schriftsteller, auch Du Bois übrigens, sehr stark geprägt sind von Völkerpsychologie, wie sie auf Herder zurückgeht, von kulturgeschichtlichen, geistesgeschichtlichen Traditionen, die damals einfach geltend waren. Und das hängt so ein bisschen in der Luft. Dennoch kann man hier sehr, sehr interessante Autorinnen und Autoren aufstöbern und bekommt auch einen ganz anderen Einblick in die Szene, wie sie damals in den 20er, 30er Jahren aussah.
Ich habe ja eben ein Gedicht von Langston Hughes zitiert, I Too Sing America von 1926. Das wurde für die Bürgerrechtsbewegung dann sehr wichtig. Er selbst war darin auch aktiv, Langston Hughes. Es gibt noch einige andere Gedichte von ihm in diesem Band, sehr kraftvolle Texte, finde ich. Es gibt Essays, es gibt auch Fotos darin. Welcher Autor, welche Autorin hat Sie besonders angesprochen?
Literarisch muss ich sagen, dass tatsächlich Langston Hughes derjenige ist, der bleibt, der einem auch so ein bisschen im Ohr bleibt, der sich einnistet, weil das, Sie deuteten es ja auch schon an, zukunftsfrohe Texte sind. Das merkt man auch bei Du Bois. Das finde ich auch verblüffend, wenn wir dieses Buch heute aufschlagen. Damals lag die Befreiung ja noch gar nicht so lange zurück und man hoffte, dass sich alles wandeln könne. Das ist in den Texten ganz stark spürbar. Also es gibt etwas Positives, eine Aufbruchsstimmung. Man ist sich sicher, die Dinge werden sich ändern. Und gerade heute sehen wir ja, dass die Probleme eigentlich dieselben sind. Interessant war auch eine Autorin, über die man überhaupt nichts erfährt. Auch Bruckmeier hat nichts offenkundig über sie in Erfahrung bringen können. Gladys Barry Robinson, eine Frau, die über außergewöhnliche Schwarze schreibt und so ein bisschen besondere Lebenswege eigentlich nachzeichnen will. Und einer ist der von Phyllis Wheatley. Auch da hat sie so ein bisschen einen paternalistischen Tonfall. Aber diese Phyllis war deshalb verblüffend, weil sie im Europa auch des 18. Jahrhunderts vorgeführt wurde von ihren amerikanischen Besitzern. Damals war sie ja noch
sie
eine Sklavin.
Ja.
Und sie wurde den Kindern geschenkt und sorgte deswegen so für Verblüffung, weil sie ungeheuer gelehrsam war. Sie konnte dichten und hat ein Buch herausgebracht. Und das schildert diese Gladys Barry Robinson sehr ausführlich. Aber es gibt dann noch so eine Coda. Und da sagt sie, dass sie dann eben einen schlechten Ehemann erwischt habe und eigentlich doch in der Gosse landet. Und auch da, fand ich, ist es wieder so ein ganz bestimmtes Wahrnehmungsmuster, was durchschimmert.
Ja, das ist interessant, diese Geschichte dieser dichtenden Sklavin im 18. Jahrhundert, deren Gedichte übrigens Voltaire schon gelobt hat. Ich finde ja, das ist ein tolles und wichtiges Buch, dieser ganze Nancy Cunard's Negro-Band, auch zum Stöbern, auch zum Festlesen, gerade auch jetzt wieder, angesichts der Lage in den USA. Haben Sie Einwände?
Mich hat gestört, dass es keine Erläuterungen gibt, was diese geistesgeschichtliche Tradition angeht, die ich schon so ein bisschen angerissen habe. Da hätte ich einfach gerne mehr erfahren. Es wäre eine großartige Chance gewesen, das auch noch ein bisschen genauer einzuordnen. Das fehlt mir. Und dann fand ich auch schade, dass Bruckmeier die Übersetzung der Gedichte nicht einem Lyriker überlassen hat. Also da finde ich, gerade weil die sowas ganz Rotziges, Kraftvolles, Alltagssprachliches haben, hätte man auch eine Stimme gebraucht, die Erfahrung hat im Umgang mit Slang, gerade in der Lyrik, in der Dichtung. Denn das kommt dann leicht so ein bisschen pseudoflapsig rüber. Und da muss man sich auf Ethnolekt, auf Soziolekt verstehen. Da gibt es Leute wie Mirko Bonnet oder die Übersetzerin von James Baldwin, Miriam Mandelkow, die dafür sicherlich ein Händchen gehabt hätten. Und das hätte mir gut gefallen. Aber es sind die ganzen Originale auch mit abgedruckt. Insofern ist es ein großer Gewinn. Und der ganze Band dient auch so ein bisschen zur Komplettierung unserer Wahrnehmung, weil diese Zeit der Harlem Renaissance und der Bewegungen drumherum, die kennen wir weniger. Und deswegen ist es ein großes Verdienst, dass dieser Band jetzt auf Deutsch vorliegt.
Vielen Dank, Maike Albart. Das Buch Nancy Cunard's Negro erscheint in diesen Tagen in der Kursbuch-Edition. Herausgeber ist Karl Bruckmeier. Er und Isabella Bruckmeier haben übersetzt. Außerdem gibt's Fotos von Olaf Unverzagt. Vielen Dank, Frau Albart.
Gerne.
Du kamst nur um einige Jahre zu spät und ich konnte so lange nicht warten. Alle Blumen, die ich dich zu grüßen gesät, sind verwelkt nun in meinem Garten.
Tag um Tag, Jahr um Jahr hab ich nach dir gespäht, doch da warst du auf endlosen Fahrten. Meine Sehnsucht verstummte, mein Lied ist verweht, und nun kommst du um einige Jahre zu spät.
Denn ich konnte so lange nicht warten, ich konnte so lange nicht warten. Sag, wo warst du, als Frühling im Lande noch war, als das Glück vor den Toren noch stand? Als die Tage voll Licht und die Nächte so klar, sag, wo warst du, als ich vor 20 noch war?
Und frei war mein Herz, mein die Hand.
Sieh, nun ist meine Liebe erloschen und müd,
wie die Sonne im Herbst, die nur scheint und nicht glüht,
und es silbert mein goldenes Haar. Lass dein Boot fest am Ufer, an dem es nun steht, denn nun kommst du um einige Jahre zu spät. Und es wird nie mehr so, wie es war. Es wird nie mehr so, wie es war. Es wird nie mehr so, wie es war. Es wird nie mehr so, wie es war.
Dota war das, zusammen mit Hannes Wader im SWR 2 Lesenswert Magazin. Heute, am 9. August, ist der Tag der Buchliebhaber. Niemand weiß offenbar so genau, warum ausgerechnet heute. Ich bin auch nicht dahinter gekommen, aber macht ja nichts. Widmen wir uns einfach der Liebe zu Büchern. Und welcher Ort wäre dafür besser geeignet als die Buchhandlung? Ein Ort der Ruhe, ohne Online-Stress, einfach nur stöbern und blättern und sich an den vollen Bücherregalen freuen.
Buchhandlung, eine Liebeserklärung, heißt jetzt ein neuer Bildband mit Fotos von außergewöhnlichen, unabhängigen Buchhandlungen in aller Welt. Meine SWR2-Literaturkollegin Katharina Borchert hat ihn sich angeschaut.
Wenn man diesen Prachtband aufschlägt, kommt sofort Freude auf. Etliche großformatige Fotos und kurze flankierende Texte führen uns in die schönsten Buchhandlungen von New York und San Francisco, London und Paris, Maastricht und Lissabon, Berlin und Hamburg. Einige davon sind architektonische Highlights und wurden bereits in anderen Fotowerken abgebildet. Neu aber ist zum Beispiel der Buchladen Artes Liberales in Heidelberg. Aufgeräumt und menschenleer sind die insgesamt 47 Geschäfte auf den Bildern. Meist sind nur die Buchhändler zugegen. So erleben wir Räume, die viel Raum bieten. Sofort fühlt man sich wohl in den Bildern, zwischen den Regalen voller Bücher, neben altmodischen Bibliotheksleitern und vor vollgestapelten Tischen. Einige der Läden sind frisch und durchdesignt. Die meisten aber besitzen uralte Dielen, sich biegende Regalbretter, gusseiserne Öfen und eine über Jahrzehnte gewucherte Buchflora, die fast schon etwas Botanisches hat. Offline at its best. Im Abgeblätterten und Abgetretenen offenbart sich die Zeit, die hier bereits vergangen ist. Die Bücher hingegen weisen in die Zukunft. Sie sind beständig, sagt der Londoner Antiquar Ed Max. Wir sehen ihn auf einem der Fotos vor einem dunkel gebeizten Buchregal stehen, das selbst schon eine Antiquität ist. Darin steht viel Ledergebundenes. Es berührt ihn, sagt Max, dass Bücher, Zitat, hunderte Jahre lang ungeöffnet bleiben können und trotzdem die Fähigkeit behalten, das Leben eines Menschen zu verändern. Sie sind wie kleine Bomben, die darauf warten, hochzugehen. Bücher harren ihres Augenblicks. Ihre Kraft entfalten sie erst in dem Moment, wenn wir sie aufschlagen. Nicht früher und nicht später. Dann aber tragen sie uns über das begrenzte eigene und bisherige hinaus. Das hat fast etwas Sakrales. So wundert es nicht, dass der Maastrichter Buchhandel Dominikanen in einer ehemaligen Kirche untergebracht ist. Die altehrwürdige Livraria Lello in Porto wiederum erinnert mit ihren Schnitzereien und Buntglasfenstern sowohl an eine Kirche als auch an ein Segelschiff. Bücher lesen heißt eben auch immer Leinen los. Vielleicht hat sich Word on the Water, eine Londoner Buchhandlung, darum auch direkt auf einem Hausboot eingerichtet. All dies sieht man auf den Fotos von Horst A. Friedrichs, der einen besonderen Blick für Menschen und ihre Dinge hat. Noch etwas geräumiger wäre es aber gewesen, hätte er nicht nur westliche Buchläden besucht. Afrika, Asien und Lateinamerika? Fehlanzeige. Nicht einmal Osteuropa ist in diesem Band dabei. Das ist ein Manko. Die Geschäfte aber, die Friedrichs Bilder zeigen, haben Größe. Die bemisst sich gar nicht mal so sehr in Quadratmetern. Es sind die Bücher, die die Räume weiten.
Der Bildband Buchhandlung, eine Liebeserklärung von Horst A. Friedrichs und Stuart Husband ist im Prestel Verlag erschienen. Alle Titel, die ich Ihnen heute vorgestellt habe, die finden Sie auch auf swr2.de und in unserem Lesenswert-Podcast. Hier geht's gleich weiter mit SWR 2 aktuell und dann dem Hörspiel am Sonntag, Zaire 74. Mein Name ist Anja Brockert, ich sag schon mal Tschüss und wir hören noch ein bisschen von Dota zusammen mit Max Prosa von der CD Calico.
Die anderen sind das weite Meer. Stürme, die mich trafen, sie ließen meine Segel leer. Die anderen sind das bunte Meer. Du aber bist der Hafen.